Mein Thema heute ist aber ein ganz anderes. Und zwar, das Thema heißt, ich glaube an Gott, gehe aber nicht in die Kirche oder Gemeinde. Wer von euch hat so eine Aussage schon einmal gehört? Ach, das kennt ihr. Okay, interessant. Ich kenne diesen Spruch vor allem aus Kalifornien sehr gut. In sehr, sehr vielen Varianten. Und auch hier in Deutschland greift es mehr und mehr um sich. Ja? Früher hat man entweder nicht geglaubt und ist natürlich nicht in die Kirche gegangen, oder man hat geglaubt und ist in die Kirche gegangen. Ja? Das hat sich geändert. Und zum Teil hat das auch damit zu tun, oder es geht zumindest Hand in Hand mit dem Niedergang des Atheismus in der Welt. Also die Atheisten hatten ja vor ungefähr 50 Jahren prophezeit, dass die Religion sterben wird. Was sie jetzt leider selber erleben müssen, ist, dass der Atheismus stirbt. Er wird aber leider nicht nur durch einen christlichen oder einen monotheistischen Glauben ersetzt, sondern durch alle möglichen Varianten moderner Vielgötterei, Allgötterei, Nichtsgötterei. Mir fallen gar keine Begriffe mehr ein. Ja? Manche dieser Menschen finden tatsächlich zu Gott, und interessanterweise die härtesten Atheisten waren, die sich am meisten damit auseinandergesetzt haben, werden tendenziell eher zum christlichen Glauben kommen oder dem jüdischen oder dem islamischen, aber nicht in irgendwie so ganz eigenartige Dinge. Ja? Aber auch ein Thema für sich. Das ist auf jeden Fall ein Phänomen, mit dem wir uns mehr und mehr beschäftigen müssen, und das wird auch immer mehr werden, auch in Deutschland. Und in Deutschland ist es vielleicht in größeren Städten mehr ausgeprägt, aber auch in Ulm als Universitätsstadt und auch in kleineren Orten wie hier in Laupheim werdet ihr merken, dass die Zahlen der Menschen, die sich so äußern und die so leben, zunehmen werden. Danke. Jetzt gibt es zu dieser Aussage auch andere Variationen, wie zum Beispiel, ich bin ein geistlicher Mensch, glaube aber nicht an die institutionelle Kirche oder organisierte Religion. Das sagen dann Leute, die sich für noch intelligenter halten. Heißt das Gleiche praktisch? Und dann stelle ich mir die Frage, was heißt das und was steckt dahinter und ist sowas überhaupt möglich? Ja? Und dann stellt sich natürlich die allererste Frage, wenn jemand sagt, dass er glaubt, aber nicht verknüpft ist mit einer Glaubensgemeinschaft, dann müssen wir fragen, was ist Glaube? Und den ersten Hinweis finden wir in Epheser 2, Vers 8. Da schreibt nämlich Paulus, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Okay. Dann steht in Römer 10, Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber aus Gottes Wort. In Römer 12, Vers 3 steht, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er sich auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also was wir aus den Versen hier lesen können, ist, Glaube ist zunächst mal anscheinend eine Gabe. Etwas, das wir nicht produzieren können, sondern etwas, das Gott in uns hineinlegt und in uns wachsen lässt, wenn wir es erlauben und wenn wir es pflegen. Glauben entsteht nicht aus uns heraus, sondern ist eine Gabe Gottes. In Hebräer 11, Vers 1 steht dann, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Okay, also Glaube ist eine Gabe und inhaltlich ist Glaube etwas zu glauben, zu akzeptieren, als Tatsachen anzusehen, was man nicht sehen kann. Und hier ein kleiner Nebengedanke. Und ihr dürft da wirklich antworten. Ich bin ein alter Pfingstler, ich kann das ab, ja? Was ist das Gegenteil von Glauben? Gut. Muss ich ja den Wolfgang hier loben. und dich, ja. Sehr gut. Ja. Es gibt ein großes Missverständnis. Viele sagen, Zweifel sei das Gegenteil von Unglaube. Aber Zweifel ist ein integraler Bestandteil unseres geistlichen Lebens und unseres Glaubens. Und Zweifel kann uns zu Gott führen, Unglaube aber führt uns von Gott weg. Mit Zweifel müssen wir lernen, vor Gott umzugehen, und dann haben wir einen gesunden Weg. Ja? Aber mit Unglaube gibt es keinen gesunden Weg, vor Gott umzugehen. außer zu sagen, Gott, hilf meinem Unglauben. Aber da steckt schon viel Glaube drin in der Aussage. Die Art von Glauben, von dem wir in der Bibel lesen, ist nichts Allgemeines von der Art, es gibt da draußen etwas oder jemanden, aber das hat keinen Effekt auf mein Leben. Das ist nicht der Glaube, den wir in der Bibel sehen. Oder ich glaube an die Gravitation, weil wenn mir ein Apfel auf den Kopf fällt, tut's weh. Und ja, klar glaube ich dran, obwohl ich sie nicht sehen kann. Das ist nicht der Glaube, den die Bibel beschreibt. Glaube im christlichen Sinn ist eine Überzeugung, die aus einer Beziehung zu Gott kommt. Oder noch viel mehr, gelebter christlicher Glaube ist eine Beziehung. Und zwar eine bestimmte Beziehung, nämlich ein Bündnis, ein Bund. Und mit diesem Begriff können wir heute wenig anfangen, weil wir den Hintergrund kaum noch verstehen. Aber im Alten Testament sehen wir, wie Gott einen Bund mit Abraham schließt und mit Isaak und diesen mit seinem Volk erneuert, immer und immer wieder. Und für uns gibt es heutzutage nur noch unverbindliche Bündnisse, ja, oder Beziehungen und Verträge. Die Art von Beziehung, auf der unser Glaube beruht, ist aber eine besondere Art von Bündnis. Das einzig Vergleichbare, was wir heute haben, ist eine Ehe. Auch wenn das Werteverständnis in der heutigen Gesellschaft unser Verständnis von Ehe mittlerweile stark verändert hat, so wissen die meisten von uns, was Ehe eigentlich sein sollte. Nämlich ein Bund fürs Leben, in guten und in schlechten Tagen, mit Kompromissen, mit Geben und Nehmen. Und ein Bund ist nichts, auf das ich mich berufe, wenn ich es brauche oder es passt, oder dass ich es auch der Schublade nehme, wenn es mir gerade was erledigen kann. Ein Bund gilt immer und in allen Bereichen. Ich kann nicht von Montag bis Freitag leben, wie es mir passt, und am Wochenende mit Jelena verheiratet sein. Das ist kein Bund. Das kann eine Vereinbarung sein, sowas gibt es auch in modernen Beziehungen, ja, oder eine Art Vertrag. Aber das ist keine Ehe, denn es ist kein Bund. Ein Bund ist verbindlich und da wird es schon schwierig. Ich habe vor einiger Zeit in Ulm davon gesprochen, dass was die Welt und die Gesellschaft um uns herum so an Lebenszielen zur Norm erklärt und von uns erwartet, dies zu erfüllen. Und ich habe davon gesprochen, dass sich vieles davon auch unmerklich in die Leben von Christen und auch in die Gemeinden einschleicht. Und das sind so Dinge wie Materialismus, Konsumerismus, Wettbewerb im Lebensstil. Und all diese Dinge greifen auch unter Christen immer weiter um sich. Und wir müssen uns fragen, was sind denn eigentlich unsere Werte? Wie gehen wir mit unserer Zeit um, mit unseren Beziehungen, mit unserem Geld? Und ohne all das jetzt im Detail betrachten zu wollen, kann man es so zusammenfassen, dass in all diesen Dingen sehen wir, dass es sich in der modernen Gesellschaft, in den persönlichen Werten Einzelner in der modernen Gesellschaft, nur darum geht, dass sich alles um uns selbst dreht. Das ist der Fokus. Alles andere sind Symptome. Wir sollen so viel wie möglich haben, so bald wie möglich haben. Die coolsten sein, die erfolgreichsten sein, die mächtigsten sein, sexy sein. Und vor allem, und jetzt kommt der Knackpunkt, will der moderne, intelligente Mensch frei sein von Verpflichtungen, von Verbindlichkeiten, um jedem Impuls folgen zu können und alle seine Wünsche auszuleben, ohne dass es was ausmacht. Die Realität aber ist, das ist nicht möglich. Auf keinen Fall will er aber sich einschränken oder Verbindlichkeiten eingehen, wenn es denn nicht sein muss. Denn die könnten ihm ja etwas abverlangen, was ihm in dem Moment eigentlich gar nicht passt. Im Prinzip soll sich jeder ein Universum schaffen, in dem er selbst und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Das ist so der heilige Gral der modernen Individualgesellschaft im Kapitalismus. Und wenn derjenige, welcher auch noch viel Geld ausgibt, ist auch noch ein guter Bürger. Bei den ehrlichsten dieser Menschen, die so leben und sagen, dass sie an Gott glauben, aber das keinen Effekt auf ihren Leben hat, und auch nicht in die Kirche oder Gemeinde gehen, bei den Ehrlichsten können wir diese Haltung sogar hören. Denn manchmal sagen sie Dinge wie, wieso soll mir eine Institution, eine Kirche, ein Papst, eine Gemeinde, ein Pastor oder sonst jemand sagen, was richtig ist und was falsch ist? Wieso soll mir irgendjemand sagen, wie ich mein Leben zu leben habe? Im Prinzip geht es eben darum, dass wir uns nicht einschränken möchten aufgrund irgendwelcher moralischen Vorstellungen, sondern sie möchten leben, wie sie wollen, und sie wissen, dass das in einem Bund mit Gott und mit einer Gemeinde oder Kirche nicht geht. Und plötzlich haben wir das Phänomen, ja klar, glaube ich, aber halt nur für mich. Das ist kein Glaube. Denn wahre Glaube, wie ich schon gesagt habe, ist ein Bund und ist wie eine Ehe. Und das Beispiel mit der Ehe, das benutze ich sehr oft, ja, weil mir das wirklich am Herzen liegt, dass wir verstehen, dass unser Glaube, unsere Beziehung zu Gott nicht auf einem Vertrag basiert, nicht auf einer Transaktion, sondern auf einer Beziehung. Und wie in der Ehe gehen halt manche Dinge und manche Dinge gehen nicht. Und ich frage immer, wie ist es denn, ja? Wenn ich jetzt gerne mit hübschen, jungen und nicht so jungen Frauen flirte, ist es denn okay, wenn ich verheiratet bin? Weiß ich nicht. Oder wie weit kann ich mit dem Flirten gehen? Oder was ist noch in Ordnung? Oder wie oft darf ich flirten, bevor mich Jelena aus dem Haus schmeißt? Oder mit wie vielen Frauen? Und wo ist die Grenze, wann sie die Scheidung einreicht? Ist das die richtige Haltung für eine Ehe? Lebe ich da eine Ehe? Nein. Menschen leben ihren Glauben aber so. Was kann ich noch tun, ohne meine Erlösung zu verlieren? Wie weit kann ich hier gehen und es ist noch in Ordnung? Und die, die sagen, sie glauben für sich, aber ohne Gemeinde, die stellen sich die Frage gar nicht mehr. Die sagen, ich lebe für mich und ich glaube an die Ehe. Leben die Ehe? Nee. Also können sie so oft sie wollen sagen, sie glauben an einen Gott. Aber das ist keine Beziehung und somit ist das kein wahrer Glaube. Dann kann man sagen, okay, ich habe Wissen in meinem Kopf, das davon ausgeht, dass es vielleicht einen Gott gibt. Das wäre eine ehrliche Aussage. Aber Glaube ist das nicht. Nun gibt es auch Menschen, die sind enttäuscht worden von Gläubigen oder Gemeinden, sind verletzt oder beleidigt und wollen sich diese Art von Unannehmlichkeiten nicht mehr aussetzen. Also sie haben ein anderes Motiv. Die wollen nicht leben, wie sie wollen, sondern sie wollen ja im Prinzip doch auch wieder keine Unannehmlichkeiten, nichts Negatives erleben. Ja, sie wollen sich nicht mit anderen Menschen auseinandersetzen müssen. Und dann gibt es manche, die sind sogar enttäuscht von Gott oder von dem, was sie für Gott gehalten haben. Sie haben schwierige Fragen und bekamen für sich keine zufriedenstellenden Antworten. Und nun bauen sie sich ihren Glauben selbst zusammen, am besten so, wie er nicht wehtut. Auch das ist kein Glaube. Unser Gott ist, wie er ist. Ja? Ich bin, der ich bin, der ich war, der ich sein werde. Ja? Und den können wir uns nicht verbiegen. Entweder wir nehmen ihn so, wie er ist, oder wir dürfen nicht von Glauben sprechen. Im Prinzip haben aber alle diese Gründe, aus denen sich Menschen aus einer Beziehung, aus einem aktiven Glauben zurückziehen, haben tatsächlich ihren Ursprung in der Unverbindlichkeit. Unverbindlichkeit gegenüber Gott und dem moralischen Anspruch, den er an unser Leben hat, oder Unverbindlichkeit gegenüber der Kirche, Gemeinde und den Einschränkungen persönlicher Freiheit, die eine Beziehung mit anderen bedeutet. Das sind die Dinge eigentlich, die der Kern sind, der Haltung, über die wir heute reden. Der amerikanische Pastor und Theologe Tim Keller hat vor kurzem in einem Interview zu dem Thema etwas gesagt. Er hat gemeint, ach ja, dazu muss man sagen, er ist mitten in Manhattan, hat eine riesengroße Gemeinde mitten in Manhattan und das ist ja wohl so das Hypersymbol der modernen Gesellschaftsstrukturen, ja. Also New York lebt alles vor und die anderen machen es nach. Und er sagt, in dieser schnellen Gesellschaft, in der wir leben, in dieser schnellen Stadt, sind Menschen einsam. Und jeder kommt zu mir und sagt, er wünscht sich Gemeinschaft und Freundschaft. Aber sobald man sagt, dass Gemeinschaft und Freundschaft mit Verantwortung und Verbindlichkeit einhergehen, rennen sie in die andere Richtung. Sie wollen Beziehung als Konsumgut, ohne Verpflichtung. Und Glauben kann man nicht ohne Verpflichtung haben und Beziehung kann man nicht ohne Verpflichtung haben. Glauben ist keine Solo-Veranstaltung, sage ich immer und immer wieder. Und Glauben funktioniert nicht in Isolation und alleine. Nach dem Motto, du glaubst für dich, ich glaube für mich und wir haben nichts miteinander zu tun, außer einen gemeinsamen Gott. Das geht nicht. Wir sind geschaffen als Beziehungswesen. Wir sind geschaffen im Bilde eines dreieinigen Gottes, der in ewiger, wiedergebender Liebe verbunden ist in sich. Ja? Und dieser Gott hat uns geschaffen nach seinem Bilde. Jeder Mensch, jeder Einzelne ist mit zwei Grundbedürfnissen auf die Welt gekommen. Und das erste ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben und das andere ist, Gemeinschaft mit Menschen zu haben. Wir sind so gestrickt. Blaise Pascal, der Philosoph, hat einmal gesagt, es gibt ein Vakuum in unserer Seele, das hat die Form Gottes. C.S. Lewis hat das später aufgegriffen und ausformuliert in einem berühmten Satz. Und er hat gesagt, alle wir sind mit einer Sehnsucht erschaffen, mit einer Lücke in unserem Wesen, welche die Form Gottes hat. Nichts Diesseitiges und nichts Erschaffenes kann dieses Bedürfnis stillen. Menschen, die Gott nicht kennen, aber auch manche Menschen, Menschen, die Gott nicht kennen, aber auch manche Christen versuchen, diese Lücke mit Dingen zu schließen, die da nicht reinpassen. Wir stopfen in diese Lücke alles Mögliche rein, ja? Wir missbrauchen dafür materielle Dinge oder Macht oder Beziehungen oder Sex oder Status und trotzdem bleibt diese Lücke in uns unausgefüllt. Und schlimmer noch, all diese Dinge können die Last, uns glücklich zu machen, nicht tragen. Und früher oder später kommt es zum Kollaps. Wenn wir unsere Identität, unsere Sicherheit und unser Glück auf irgendetwas Diesseitigem und Geschaffenen und Irdischem bauen, dann ist der Kollaps vorprogrammiert. Und selbst wenn das die Gemeinde ist, oder ich wage es zu sagen, die Familie ist, dann ist das falsch. Nur Gott kann dich glücklich machen. Alles andere wird unter der Last deines Bedürfnisses zerbrechen. Und Jesus kannte diese Wahrheit und er verbrachte viel Zeit allein mit Gott. Er wusste, dass wir geschaffen sind mit diesem Bedürfnis und dass ein Teil unseres Lebens nur von Gott selbst erfüllt werden kann. Ja? Und er nahm sich ausreichend Raum und Zeit, um seinen himmlischen Vater an dieser Stelle seines Wesens andocken zu lassen und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und ich werde jetzt keine Predigt über stille Zeit haben oder wie man halten oder wie man Zeit mit Gott verbringt, aber Tatsache ist, für diesen Teil unseres Wesens und unserer Beziehung, unseres christlichen Glaubens, brauchen wir die anderen nicht zwangsläufig. Man kann allein Zeit mit Gott verbringen, sich segnen lassen, Gott begegnen, sich aufbauen lassen. Aber unser Glaube hat zwei Richtungen, zwei Ebenen. Peter Schneider sagt immer, das Kreuz ist das Symbol für die Vertikale und die Horizontale. Ja, und wenn man den Gott haben will und eine Liebesbeziehung mit Jesus aufbaut, dann muss man seine Braut auch akzeptieren, weil man ist ein Teil davon. Ja? Es geht nicht ohne. Und selbst Jesus hat gesagt, als man ihn gefragt hat, was ist denn das größte Gebot? Was hat er damals gesagt? Liebe Gott, den Herrn. Von ganzer Seele, ganzem Gemüt oder je nachdem, welche Übersetzung und welche Stelle wir nehmen. Aber es geht ja weiter. Ah, Mist, ich dachte, ich kann mit Gott allein. Wieso haut er das direkt dahinter? Weil es das ist, weil unser Leben aus zwei Dimensionen besteht, aus der geistlichen und der sozialen Komponente. In allen Bereichen unseres Daseins und so auch in unserem Glaubensleben kommen wir um den Nächsten nicht herum. Und in dem Fall ist der Nächste die Gemeinde. Ja, das ist die horizontale Ebene, die anderen Menschen, die Gemeinschaft. Wir kommen ohne die Gemeinde nicht aus, weil nur in der Gemeinde wirklich wahres Wachstum stattfinden kann. Ich reibe mich an dem anderen und er tritt mir mal auf den Zeh und dann tut's weh und dann gucke ich hin. Mist, der tut weh, weil er eitrig ist. Warum ist er eitrig? Ja, weil ich da irgendwas habe, was da nicht hingehört. Ja? Wir brauchen die Gemeinschaft aus vielen Gründen. Ich habe, wer von euch war auf der Gemeindekonferenz im? Ah ja, okay. Und wer außer den beiden war bei meinem Vortrag? Okay. Da habe ich im Detail darüber gesprochen, wie Gemeinde aussehen kann, wie Gemeinde gemeint ist, ja, dass es verschiedene Ebenen gibt, ja, von Gemeinschaft, ja, dass man sich kennt mit vielen, dass man sich besser kennt mit weniger Leuten und dass man sich sehr intim kennt mit einem engen Kreis von Menschen. Und so ist es tatsächlich. Jesus hat seine Jünger schon paarweise ausgesandt, damit sie nicht allein der Welt auseinandergesetzt sind. Er hat diese Zwölfergruppe um sich herum gebildet als eine Einheit. Ja? Und die waren so unterschiedlich, ich kann mir nur vorstellen, was es für Reibungen da gab. Da hat man dann Judas gehabt, den Zeloten, den Freiheitskämpfer, der die Römer, wo er nur konnte, um die Ecke gebracht hat. Und dann gab es dann Zöllner, ja, den Matthäus, der für die Römer sein eigenes Volk ausgebeutet hat. Meint ihr, die zwei konnten gut miteinander, als Jesus sie berufen hatte? Hätten die sich die Gemeinschaft ausgesucht, wenn sie sich hätten aussuchen dürfen? Ich glaube es absolut nicht, nein. Ja, und trotzdem werden sie nebeneinander gestellt und müssen lernen, miteinander auszukommen und aneinander zu wachsen und die Sichtweise des anderen kennenzulernen. Ja? Und irgendwann lernen sie sich einander zu tragen. Ja? Und Gemeinde, ich sag's mal anders, ich roll's nochmal ganz zurück. Glaube funktioniert nur, wenn wir beides haben. Die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu anderen. Und die Verbindlichkeit gehört in beide Ebenen. Beides ist ein Bund. Du kannst nicht nur mit Gott verbindlich sein und nicht mit den Menschen verbindlich sein. Denn die Verbindlichkeit zu den Menschen ist eingebaut. Wenn wir ein Leib sind, wenn die Bibel sagt, wir sind ein Leib, das ist die Gemeinde Gottes, wir sind ein Leib, dann bist du verbunden. Wenn du Kind Gottes bist, bist du irgendwo an dem Leib dran. Ja? Und wenn du dich abschneidest, bist du nicht mehr Teil des Leibes. Es gibt Ausnahmesituationen, wo Menschen alleine in ihrem Glauben überleben können. Und preist dem Herrn für seine Gnade und die Möglichkeit, dass er sie durchträgt. Aber das sind Ausnahmezustände. Das sollte niemals ein selbstgewählter Modus sein. Geistlicher Konsumkapitalismus funktioniert nicht. Zu sagen, ich investiere ein bisschen Zeit und Geld und hole mir ein bisschen spirituelle Atmosphäre ab, ja, irgendwo, im Gott-TV oder Lobpreis-CDs und vielleicht auf irgendwelchen Evangelisationen, wo mich keiner kennt oder in großen Gemeinden, wo ich flüchten kann. Das funktioniert nicht. Das ist kein wahrer Glaube. Denn ich kann wachsen und Krisen überstehen, wenn andere um mich rum sind. Wenn ich mich an denen reibe und forme in das Bild Jesu. Aber dann auch getragen werde, wenn ich selber nicht mehr kann. Und damit mich jemand tragen kann, muss er mich kennen. Da kann ich nicht anonymes Mitglied einer Gemeinde sein, sondern man muss mich kennen, um mich tragen zu können. Und deswegen kann Glaube nur in Gemeinschaft gelebt werden. Ein jeder trage die Last des anderen, hat Christus gesagt. Wessen Last trägst du, wenn du sagst, ich glaube an Gott, aber nicht an die Kirche? Und welche Last wird dann jemand, oder wer wird deine Last tragen, wenn es soweit ist und du keinen Schritt mehr allein machen kannst? Wie viel wird von deinem Glauben übrig bleiben? Das sind die Fragen, die ich den Leuten stelle, die meinen, die intelligenteste Lösung gefunden zu haben. Das Interessante ist, wenn man mit Menschen spricht, ja, wenn ich zu denen sage, ja, ich bin Theologe, oh Gott, dann kommen dann die tollsten, ja, die Menschen haben dann das Bedürfnis mitzuteilen, warum sie so leben, wie sie leben. Ja, ich habe sie gar nicht gefragt. Ja. Und das Faszinierende ist, wenn sie dann absolut überzeugt sind, sie hätten den Heiligen Gral gefunden. Sie haben praktisch einen neuen Lebensmodus empfunden, ja? Ja, zu glauben, ohne Gemeinde zu brauchen, ja? Sag ich, das seid ihr nicht die Ersten. Das seid ihr nicht die Ersten. Das gab es schon immer. Wieso denken die Leute, das ist modern? Nee, das ist eine Krankheit, die es schon immer gab. Der Bund ist der richtige Modus für den Glauben. Und jetzt muss diese Gemeinschaft, in die du dich investierst, nicht groß sein. Ja? Sehr große Gemeinden können sogar ein Problem sein, weil da kann man sich wieder verstecken und nur konsumieren. Aber Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und zwei oder drei ist schon mal keine Solo-Veranstaltung. Erstens kann man und wird man oft unterschiedlicher Meinung sein. Auch wenn man eines Geistes ist, das bedeutet, dass man orientiert ist an Gott, ja, dieselbe Grundmotivation hat, aber man ist unterschiedlicher Meinung. Und wo man unterschiedlicher Meinung ist, da gibt es Spannungen, an denen man wachsen kann. Das ist schon mal gut, geistlich wachsen kann. Und man kann einander zum Segen sein. Ich selber kann mich nicht segnen. Und Gott hat die Erde so eingerichtet, dass in der Zeit, seit Jesus in den Himmel gefahren ist und bis er wiederkommt, wir die Hände und Füße Gottes sind. Und wenn Gott uns dienen möchte, dann tut er das in der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel durch andere. Und wenn du dich dem entziehst, wird Gott dir nicht dienen können. Wir müssen Leben teilen. Gemeinde, wir brauchen als Christen Gemeinde, aber Gemeinde nicht als Konsumgut, sondern Gemeinde als Lebensgemeinschaft und als Glaubensgemeinschaft. Nur dann kann man wirklich von christlichem Glauben reden. Alles andere ist, also ich muss es schon sagen, alles andere ist ein Götze, weil es ein halber Gott ist. Auch wenn du mit deiner Aussage den Gott Abrahams, Isaaks, Davids, Jesu, Paulus meinst, wenn du nicht alle Ebenen dessen lebst, dann ist das ein Götze, den du dir selber geschaffen hast. Und jetzt ist es so, praktisch Gemeinde zu leben, kann in, ja, vielerlei Ausprägungen zu haben. Ich bin ein Mensch, der nicht glaubt, dass es reicht, wenn man sich sonntags früh für anderthalb Stunden sieht. Ich habe auch eine andere Art von Gemeinde erlebt und gelebt als Kind und als Jugendlicher. Und ich denke, das hat mich auch stark geprägt, weil ich gesehen habe, wie tatsächlich ein gesunder Organismus gewachsen ist, wo Menschen geteilt haben, Gutes und Schlechtes, Schmerzen, Last, Leid, Freude, Segen. Ja? Und das hat aber nicht nur sonntags, wir hatten sonntags nachmittags Gottesdienste, funktioniert in den zwei Stunden, sondern es gab in der Gemeinde mehrere, ich nenne es so Cluster-Gruppierungen von Familien, die Leben miteinander geteilt haben. Ich meine, du kennst den Drago Simeonovic, ja, mit ihm und seinen vier Kindern und zwei anderen Familien haben wir jede Woche mit irgendjemandem von denen Zeit verbracht, Leben geteilt. Die wussten, was uns bei uns passiert. Wir haben uns alle zusammen mindestens zweimal im Monat getroffen, ob das zum Grillen war, zum Wandern war, zum Radfahren war, manchmal auch nur zum Autos reparieren oder sonst irgendwas. Aber man hat Zeit miteinander verbracht als Gemeinde. Und jetzt weiß ich, dass es hier im Schwäbischen vielleicht ein bisschen schwieriger ist als in anderen Kulturen, ja. Aber wir haben uns viel gegenseitig besucht und wir haben viel miteinander gegessen, ja. Und wir sind nicht, wie meine lieben amerikanischen Freunde, halt immer ausgegangen, wenn man zusammen essen wollte, sondern man hat sich die Zeit genommen und Zeit investiert, dem anderen zu dienen. Und ich glaube wirklich, dass Gemeinschaft auf der persönlichen Ebene, auf Familienebene, auf Freundschaften ein wichtiger Teil von Gemeinde sein muss. Ja? Und ich möchte euch wirklich bitten, da euch zu hinterfragen und zu sehen, wo möchte der Herr vielleicht noch mehr von uns, noch mehr Einheit, noch mehr Intimität. Und ja, in diesem Sinne möchte ich euch einfach segnen mit dem Gedanken zu sagen, werdet mehr eins, werdet mehr zu dem Leib. Und wisst, das nächste Mal, wenn jemand zu euch sagt, dass er an Gott glaubt, aber nicht an die Kirche, dann wisst ihr, was ihr ihm erzählen könnt. Ja? Amen.